sind aus der Untersuchung nach dem Beteiligungsgrad der Gemeindeglieder an Leben und Arbeit ihrer jeweiligen Ortsgemeinde. Und wir haben gesehen, dass das Ergebnis der Untersuchungen in diese Richtung war, dass je mehr Gemeindeglieder am Leben und der Arbeit der Gemeinde beteiligt waren, umso schneller wuchs die Gemeinde. Es wurden mehr getauft und die Getauften blieben treu. Beides war so. Und umgekehrt war es genauso. Je weniger, also je geringer der Prozentteil jener Gemeindeglieder war, die am Leben und an der Arbeit beteiligt waren, umso langsamer wuchs die Gemeinde. Es wurden weniger getauft und die Getauften fielen leichter ab. Jetzt noch ein Hinweis über die Größe der Ortsgemeinde und die Beteiligung. Da wurde eine Analyse gemacht, die insgesamt 1500 neutestamentliche Gemeinden einschließt. Und die zeigte, dass ab einer bestimmten Größe eine fortschreitende Abnahme der Beteiligung bei zunehmender Größe der Gemeinde geschieht. In sehr kleinen Gemeinden, das trifft für alle von uns zu, auch für die sogenannten großen Gemeinden, die hier vertreten sind, also Frankfurt, Hamburg zum Beispiel. In sehr kleinen Gemeinden ist der Beteiligungsgrad niedrig, einfach weil es sehr wenig gibt, was zu tun ist, weil sich viele Programme, viele Projekte erst ab einer gewissen Größe machen lassen. Nehmen wir mal nur ein Beispiel, nehmen wir mal ein Sonntagsschulprogramm oder überhaupt ein Kinderlehrprogramm. Wir haben in Graz in der Gemeinde 4 Kinder oder 5 jetzt. Und wir können schon allein deswegen natürlich kein Lehrprogramm, selbst wenn wir die Lehrer hätten, kein Lehrprogramm aufstellen, das von den Babys bis zu den Gymnasiasten reicht und für jeden Jahrgang eine Klasse einrichten. Einfach weil es die Schüler dafür nicht gibt. Und selbst wenn wir also die Lehrer dafür hätten, hätten wir für sie keine diesbezügliche Aufgabe. Und das bedeutet, das ist eine Schwierigkeit, mit der alle von uns sich herumzuplagen haben, aber das wird uns nicht davon befreien, dass wir nicht sehr viel nachdenken und auch beten müssen und Überlegungen machen und auch uns gegenseitig austauschen, wie wir in der Gemeinde auf sinnvolle und notwendige Weise, das hängt ja zusammen, möglichst viele beteiligen können. Also in sehr kleinen Gemeinden war der Beteiligungsgrad niedrig, weil es wenig zu tun gab, an dem man sich beteiligen kann. Am höchsten war in diesem großen Durchschnitt unter den 1500 Gemeinden der Beteiligungsgrad, wenn die Gemeinde 200 Glieder hatte. Wenn eine Gemeinde größer wurde als 200 Glieder, dann stieg der Beteiligungsgrad nicht mehr, sondern er fiel ab. Das ist also der Durchschnitt. Das ist aber trotzdem so, dass es Gemeinden gab von dieser idealen Größe von 200 mit geringem Beteiligungsgrad und es gab auch weit größere mit sehr viel höherem. Das waren aber beides Ausnahmen. In der Regel hatte eine Gemeinde von 200 Gliedern den höchsten Beteiligungsgrad. Die konnte sich also zum Beispiel keine hauptamtlichen Leute leisten, wie es große Gemeinden tun, für alle möglichen Sachen, sondern die Glieder mussten das alles noch selber tun. Während eine Gemeinde mit 1000 hat jetzt in Amerika meist also einen bezahlten Mann für die Sonntagsschulen und für das und für das und für das und Sekretärinnen, während in einer kleineren Gemeinde der größte Teil der Arbeit doch von den Gliedern getan wird. Also das war das Ergebnis der Untersuchung von 1500 Gemeinden. Die Größe war, wie gesagt, nicht das Einzige. Es gab große Gemeinden mit ausgezeichnet funktionierender Organisation und da hatten mehr Leute noch etwas zu tun als bei manchen mit 200, aber die Regel war so. Nun kommt es aber nicht nur, oder frage ich so, warum nimmt mit steigender Zahl der Glieder die Beteiligungsquote ab? Es ist so, dass die Zahl der Aufgaben dann langsamer wächst, als die Zahl der Glieder. Es gibt also nicht für alle genug zu tun. Die Gemeindeführer wurden nun gebeten, alle vorhandenen Aufgaben zu definieren. Da hat sich gezeigt, dass in einer sehr großen Gemeinde, die 2000 Glieder hat, die Ältesten dieser Gemeinde 400 Aufgaben definieren konnten. Das ist also nur für 20% der Gemeindeglieder. Die Ältesten wussten nur 400 Aufgaben. Für 80% gab es nichts zu tun, wenn die vorhandenen 400 Aufgaben von jeweils einer Person getan wurden. Das ist also dann eine sehr niedrige Beteiligungsquote in dieser Gemeinde. Und nachdem die Ältesten, und diese Untersuchung hat den Ältesten geholfen, die waren sich gar nicht vorher so bewusst, dass das so war. Und durch diese Untersuchung ist ihnen das klar geworden. Und seither haben sie also durch Überlegungen und durch entsprechende Organisation in ihrer Gemeinde und allein die Durchführung der Organisation hat neue Aufgaben geschaffen. Nicht wahr? Haben sie die Zahl der Aufgaben und der sinnvollen Aufgaben wohlgemerkt. Man kann ja auch jemandem Spaten geben, sagt, grabe ein Loch und wenn er es gekauft hat, sagt man, jetzt schaufel es wieder zu. Und dann grabe es morgen wieder und schaufel es wieder zu. Ich glaube, das würde niemand befriedigen, das ist klar. Also seitdem ist die Quote in dieser Gemeinde sehr viel besser geworden. Obwohl die Gemeinde seither noch gewachsen ist, ist die Beteiligungsquote viel mehr gewachsen. Also es gibt noch mehr Arbeitskräfte, aber es gibt noch weit mehr Arbeitsplätze. Und es ist, wie gesagt, die Verantwortung und Aufgabe der Führer der Gemeinde, Aufgaben zu definieren und andere dazu anzuleiten. Ich erinnere noch einmal an den Text, mit dem wir gestern aufgehört haben, Epheser 4, 11 und 12. Christus hat in der Gemeinde gesetzt, dann werden die Dienste genannt, von den Aposteln bis zu den Lehrern, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, so wird der Leib des Christus gebaut werden. Das Problem, und nun kommt ein neuer Gesichtspunkt, war nicht immer das Vorhandensein von zu wenig Aufgaben, sondern das Problem bestand in vielen Gemeinden auch darin, dass die einzelnen Glieder der Gemeinde über die gesamten Aufgaben der Gemeinde und wer sie tut, nicht informiert waren. Also es gab auch Gemeinden, in denen zwar eine ganze Menge Aufgaben existierten, aber es war vielen in der Gemeinde nicht zum Bewusstsein gekommen. Und auch dieses wurde untersucht. Es wurde also auch untersucht unter diesen 1500 Gemeinden, inwieweit, und dann besonders unter den 3x16 Gemeinden, mit denen wir uns besonders beschäftigen, inwieweit eine Kenntnis über die Aufgaben in der eigenen Gemeinde bei den durchschnittlichen Gemeindeglied vorhanden ist. In der ersten Gruppe war den Gemeindegliedern, also wir haben jetzt hier eine Schlüsselzahl, nämlich wenn 100 Glieder 100 Aufgaben nennen, dann würden wir sagen 1, also pro Glied eine Aufgabe. Bei der ersten Gruppe, also den schnellst wachsendsten Gemeinden, war diese Zahl 0,55. Das heißt, den Gliedern waren für jeweils 100 Gliedern der Gemeinde 55 Aufgaben bekannt im Durchschnitt. Bei der zweiten Gemeindegruppe, die mittelmäßig wuchs, war die Zahl 0,43. Und bei der dritten Gruppe, die sehr langsam wuchs, war sie nur 0,27. Das heißt also, das Bewusstsein der Gemeindeglieder der langsam wachsendsten Gruppe über die Aufgaben in der Gemeinde war noch nicht einmal halb so hoch, als in den Gemeinden, die am schnellsten wuchsen. Wir lagen also mit einem Zehntelpunkt darüber. Es gab außerdem eine starke Beziehung zwischen Beteiligungsgrad einerseits und Bekanntheitsgrad andererseits. Je höher in der einzelnen Gemeinde der Beteiligungsgrad ist, umso höher ist in dieser Gemeinde auch der Bekanntheitsgrad und umgekehrt. Also diese zwei Größen hängen zusammen. Sie sind nicht völlig identisch, aber sie hängen miteinander zusammen. Eine hohe Beteiligungsquote ist das Resultat einer entsprechenden Organisation in der einzelnen Ortsgemeinde. Und ein hoher Bekanntheitsgrad ergibt sich aus der entsprechenden Kommunikation innerhalb der Gemeinde. Wenn also zum Beispiel immer nur einige Brüder zusammen sind und alles wissen, aber wenn es kein Mittel gibt, wie dieses Wissen an alle in der Gemeinde weitergegeben wird, dann wird eben der Bekanntheitsgrad innerhalb der Gemeinde schlecht sein. Und ich erinnere mich, dass in manchen Gemeinden, wo ich war und wo ich das mit verschuldet habe, oftmals Schwestern immer kamen und sich beschwert haben, dass sie nie wissen, was los ist. Dass sie nie wissen, was beschlossen wurde. Wir sollen, dann wurde natürlich auch gesagt, wir sollen immer nur geben und wir wissen nicht, warum und wofür. Und das bestand mindestens zum Teil zu Recht. Und das habe ich einfach nicht begriffen. Und es ist auch der Grund, warum ich in Graz vor einiger Zeit ein Gemeindeblatt angefangen habe. Und wenn das mir auch manchmal schwerfällt, zeitmäßig, versuche ich es doch und habe es auch immer geschafft, es jede Woche herauszubringen. Und das ist fast nur mit Neuigkeiten und solchen Dingen gefüllt. Und das wird den, der nicht kommt, hingeschickt. Und auf diese Weise muss ich natürlich hoffen, dass es die Leute lesen. Das ist noch eine andere Sache. Aber das sind also diese beiden Sachen, die das berühren. Einmal die Frage der Organisation, damit es überhaupt die Arbeitskräfte gibt und damit die ermutigt werden und angeleitet werden. Und dann die Frage der Kommunikation, dass alle darüber Bescheid wissen. So viel also über diesen Anteil am Wachstum einer Gemeinde. Und nun zu einem ganz anderen Punkt, zu der Rolle des Predigers in der jeweiligen Gemeinde. Prediger sind wichtig und dürfen dabei nicht übersehen werden. Ich glaube, jeder stimmt dazu. Aber viele Einzelheiten, die oft dann als Grund, warum Prediger wichtig sind für Gemeindewachstum genannt werden, haben sich bei diesen Untersuchungen als unbedeutend erwiesen. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass das Alter der jeweiligen Prediger keine Auswirkung hat. Und dass es das nicht gibt, was zum Beispiel zurzeit in Amerika viele Gemeinden tun, nämlich dass nur junge, dynamische Prediger, so Anfang 30, dass die Garanten sind für Gemeindewachstum und wenn sie mal über 50 sind, dann bauen sie ab und dann ist mit ihnen nicht mehr viel zu machen. Das führt in Amerika dazu, dass die großen Gemeinden junge Prediger haben, die vom Mittelalter, die müssen schon in die Randgemeinden abwandern und wenn sie noch älter sind, dann finden sie sich irgendwo auf einem kleinen Dorf wieder. Und die Untersuchungen haben gezeigt, dass das völlig unberechtigt ist. Natürlich lassen die körperlichen Kräfte eines Mannes nach, wenn er einmal also in das sechste Jahrzehnt seines Lebens gekommen ist und noch mehr. Aber dafür hat er ja auch ein Plus zu verzeichnen an Erfahrung und an Wissen. Das hört ja nicht auf, in aller Regel zuzunehmen. Also es hat sich gezeigt, dass für das Gemeindewachstum das Alter keine Rolle spielte. Im Gegensatz zu vielen, die das gedacht haben. Es hat sich auch gezeigt, dass der akademische Bildungsgrad des Predigers belanglos war für die Tatsache, ob die Gemeinde der Erdiente wuchs oder nicht wuchs. Es gibt also sowohl in der ersten Gruppe wie in der zweiten wie in der dritten Doktoren und Leute, die nicht einmal ein Bachelor's Degree haben. Es kommt beides vor. Damit habe ich nicht gesagt, dass das Wissen keine Rolle spielt. Der mir gut zugehört. Ich habe gesagt, der akademische Bildungsgrad spielt keine Rolle. Das Wissen ist natürlich wesentlich, aber der Bildungsgrad war dabei unwesentlich. Es war statistisch nicht nachzuweisen, dass der eine Rolle spielte. Stattdessen erwies sich, dass zwei andere Bereiche sehr wesentlich waren und die wollen wir jetzt miteinander nennen. Erstens, der Standpunkt des Predigers zur Methode der Evangelisation und zweitens, sein Predigtstil. Diese zwei Dinge waren ganz wichtig und die müssen wir jetzt etwas erklären. Zum ersten Punkt, zum Standpunkt des Predigers oder überhaupt des Mitarbeiters, aber hier nun auch speziell des Predigers zur Evangelisation, da gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie man seinen Auftrag, jemand anders das Wort des Herrn weiterzusagen, auffasst. Und je nachdem, wie man sich da empfindet und sieht, wie man das auffasst, wird man sich verhalten. Es gibt also drei Modelle. Das erste Modell ist, ich sehe mich im Wesentlichen als einer, der Informationen vermittelt. Zweitens, ich bin überzeugt, ich muss das tun, jetzt kommt wieder ein Fremdwort, in Form eines manipulativen Monologs. Ich erkläre das gleich. Ich erwähne es jetzt nur. Also ein manipulativer Monolog. Und drittens, ich glaube, ich muss es tun in Form eines nicht manipulativen Dialogs. Also zuerst mal Vermittlung von Informationen, zweitens der manipulative Monolog und drittens der nicht manipulative Dialog. Gemeint ist also Folgendes. Erstens Vermittlung von Informationen. Der Mitarbeiter, der dieses Modell für richtig hält und sich danach dann benimmt, sieht sich vor allen Dingen als Lehrer. Er ist der Überzeugung, dass es darauf ankommt, einfach den Menschen, die unwissend sind, die das Wort Gottes nicht kennen, das Wort Gottes zu sagen. Und wenn sie es wissen, dann ist das alles erledigt, was zu tun ist, dann werden die das schon annehmen. Das basiert beispielsweise auf einer Aussage Platos, wenn auch die meisten, die so handeln, das nicht wissen. Plato hat gesagt, Unwissenheit ist die Ursache des Bösen. Man braucht also nur Wissen zu verbreiten und schon wird das Böse nicht mehr in der Welt existieren. Plato sagt, sagt allen Leuten, was sie zu tun haben und sie werden es tun und alles ist gut. Denkt an die französische Revolution, denkt an die Renaissance, wo das wieder aufgekommen ist, nicht wahr? Denkt an den Marxismus, der daraus kommt, der neue Mensch, der Partei neuen Typus, die neue Gesellschaft, das hängt alles damit zusammen. Und viele Christen sehen das auch so. Sie sehen also das als eine Art Einbahnstraße an. Der hört mir zu und ich sage ihm was und dann wird das Sache klappen. Nehmen die Leute die Worte dieses Lehrers nicht an, so hadert er mit sich selbst, weil er natürlich annehmen muss, dass er etwas vergessen hat zu sagen, dass er es nicht deutlich genug gesagt hat. Nicht wahr? Er überlegt sich das gründlich, damit er ja die Botschaft so klar und so gut darbietet, wie es nur sein kann, weil es allein darauf auch ankommt, nach seiner Meinung. Aber was wird bei diesem System vergessen? Es wird vergessen, dass Menschen Persönlichkeiten sind, die einen freien Willen haben und dass sie keine leeren Gefäße sind, in die man nur etwas hineingießt, um sie zu füllen. Da ist schon allerhand drin, da sind allerhand Erfahrungen schon gemacht worden, Erlebnisse, die diesen Menschen geprägt haben, sodass er die Begriffe, die Worte, die Gedanken, die ich äußere in meinen Begriffen, und die ich natürlich auf eine ganz bestimmte Weise verstehe, dass er die gar nicht so aufnimmt und versteht, wie ich sie von mir gebe. Wir wären manchmal erstaunt, wenn wir dem anderen ins Hirn blicken könnten, dass das gleiche Wort, das ich sage, von ihm ganz anders verstanden wird. Nun, jeder von euch, der Ehemann ist, weiß, wovon ich rede. Und es trifft aber nicht nur für die Frauen zu. Ich bin mit meiner schon also 30 Jahre bald zusammen und staune immer noch. Nicht wahr? Bitte?
Und verheiratet.
Ja, verheiratet zusammen. Das möchte ich also dazu sagen. Wir haben erst geheiratet und waren dann zusammen. Und Menschen sind eben nicht so, die müssen entsprechend behandelt werden. Soweit darüber. Nun, der manipulative Monolog. Tatsache ist natürlich, dass als diese Befragung gemacht wurde und die Prediger dieser 48 Gemeinden gefragt wurden, wurden die Dinge nicht so genannt. Es wurde also nicht gesagt, glaubt ihr an den manipulativen Monolog? Da hätte natürlich keiner gesagt, jawohl, ich glaube das. Aber was ist damit gemeint? Gemeint ist, also das baut auf diesen ersten Vermittlung von Informationen auf, grundsätzlich. Das ist aber intelligenter, indem der Evangelist oder der Mitarbeiter, der also mit Hilfe des manipulativen Monologs arbeitet, versucht, diese Leute gefühlsmäßig oder auf andere Weise zu motivieren, aber hintenrum. Nicht wahr? Indem er also versucht, er ist ein kluger Mann, der auf den anderen also in gewissem Maße eingeht, der durch Fragen herausfinden will, was der für Probleme, für Sachen hat, um dann durch eine entsprechende Hinbiegung der Argumente, die er bringt, nicht wahr, den anderen Menschen zu manipulieren und er merkt das gar nicht. Das ist das, was man einen geschickten Verhandler nennt. Und hier sieht sich also der Mitarbeiter, der also das Evangelium bringt, vor allem als Verkäufer. Und tatsächlich gibt es eine ganze Menge von Büchern über persönliche Evangelisation, die den modernen Verkaufstechniken folgen, die die gleichen Thesen, die die moderne Verkaufspsychologie gefunden hat und die natürlich funktionieren, die da herausnehmen und übertragen sie auf das Gebiet der Verkündigung des Evangeliums und verwenden nun diese gleichen Techniken und Tricks da an. Natürlich sieht sich der Lehrer, der so das Evangelium bringt, als Form eines Verkäufers nicht negativ. Er ist ja überzeugt, dass er das Richtige tut, dass er diesen Menschen hier zum Heil führt und dass er ihm nur ein wenig eben hilft, sich selber sozusagen zu überwinden, um auf diese Weise zu seinem Glück zu kommen. Nicht anders, also sagen wir mal, wenn ich Versicherungsverkäufer wäre und würde so handeln und müsste es wohl auch, dann würde ich ja auch davon ausgehen, dass ja die Versicherung, die ich hier verkaufe, letzten Endes dem ja gut tut, dem ich sie verkaufe. Und dass eben oft nur Leute in ihrer eigenen Dusseligkeit, in ihrem eigenen Glück im Wege stehen. Und deswegen muss ich mein Bestes tun, ganz ehrlich empfunden, um sie dahin zu bringen. In der Hoffnung, später wird ihnen schon noch das Licht aufgehen und sie werden sehen, wie gut ich an ihnen gehandelt habe. Also so viel über den manipulativen Monolog. Und nun der dritte Punkt, das ist der nicht manipulative Dialog. Und hier geht es nun tatsächlich um wirkliche Kommunikation, also um wirkliche Verständigung, keine Einbahnstraße, sondern ein Hin und Her. Dialog, es ist ein lateinisches Wort und Kommunikation auch, das heißt teilen, gemeinsam haben, Kommunikation. Kommunizieren, nicht wahr? Kommune ist die Gemeinschaft. Wenn ich jemand etwas sage, hört er zwar den Schall so, wie ich ihn ausspreche, aber er versteht die Begriffe nicht genau, wie ich schon sagte. Und deswegen ist Dialog wichtig, deswegen muss er antworten. Und deswegen muss ich dann zuhören und muss auf das Gegenüber mich einstellen und muss das versuchen und umgekehrt. Mir ist das in den letzten Jahren, vor allem in den letzten halben Jahren, sehr bewusst geworden. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Aber man kann fast 50 Jahre alt werden und dann kann es wie mit einem Hammerschlag einem gesagt werden, dass er nicht zuhören kann. Und das ist mir so gegangen. Und jetzt versuche ich an mir zu arbeiten. Es ist schwer, mehr zuhören zu können. Aber ich merke, wo ich das versuche und bemüht bin, auf jemanden einzugehen. Neulich, da hatten wir ein junges Mädchen aus der Gemeinde in Graz, die vor einem anderthalben Jahr, vor 2 Jahren getauft worden ist bei uns. Und ich habe ihr 2 Stunden zugehört. Und ich bin also seitdem ganz begeistert von diesem Mädchen. Die war mir vorher eigentlich fremd. Und auf einmal hat sich mir ihr Wesen erschlossen. Und dann konnte ich ihr natürlich auch ganz andere Sachen sagen. Und während ich ihr 2 Jahre lang versucht hatte, irgendwas anderes beizubiegen, was sie nie begriffen hat oder nie annehmen wollte, auf einmal hat sie es verstanden. Warum? Weil ich sie vorher verstanden habe. Zum ersten Mal. So lange habe ich gebraucht, um das zu begreifen. Und das sage ich also, um manchen von euch auch Mut zu machen. Man kann es also auch spät noch lernen und doch wenigstens ein bisschen noch dazu lernen, denn weiter habe ich es auch noch nicht gebracht. Aber es hat mich schon ermutigt und ich hoffe, es geht mir noch, wird noch besser. Also der Dialog ist nötig. Ich muss mich auf mein Gegenüber einstellen, muss es versuchen und umgekehrt. Nur so, und darum geht es doch, kann Christus im Herzen des anderen Menschen wirklich Gestalt gewinnen. Ich weiß, es geht ja nicht darum, jemand also halb ohne sein völliges Begreifen da in etwas hineinzutricksen. Wir wollen ja auch nicht nur eine Unterschrift unter ein Formular, sondern wir wollen eine Hingabe des ganzen Menschen an Jesus und an die Gemeinde damit als sekundäres Resultat auch. Und das kann nur durch eine starke Überzeugung sein, die ich habe, die ich in dem anderen hervorrufen helfen will. Also sonst kann das natürlich nicht funktionieren. Und nun wurde, nachdem wir diese 3 Bereiche kurz kennengelernt haben, der Standpunkt des Predigers zur Evangelisation in diesen 48 Gemeinden erforscht, je 16 also pro Gemeindegruppe. Und hier sehen wir auf dieser Tafel das Ergebnis. Oben also diese drei haben, Vermittlung von Information, manipulativer Monolog und nicht manipulativer Dialog. Und wir sehen also, in der Gruppe der Gemeinden, die schnell wuchsen, gab es keinen einzigen Prediger, der die beiden ersten Dinge für gut hieß und als seinen Predigtstil einsetzte, sondern sie waren der Meinung, es geht nur auf diese Weise. Das waren die, in denen die Getauften blieben. Die zweite Gruppe, die mittlere, die hat also lauter Prediger bis auf einen, die sehen sich als Verkäufer. Und wenn ich in Erinnerung rufe, das waren die Gemeinden, die die meisten Taufen hatten, aber die meisten Abfälle, also Verluste wieder. Ich würde, die Leute wurden hinein überredet in die Taufe, aber später waren sie unbefriedigt und sind wieder abgefallen. Während bei der niedrigen Gemeinde, wie wir hier sehen, nennt sich also die Mehrheit als bloßer Vermittler von Informationen. Nun, etwas über den Predigtstil. Das hängt natürlich mit dem, was wir eben schon gesehen haben, zusammen. Aber wir müssen es hier auch erwähnen. 100 Prediger wurden beschrieben, oder 100 Predigern wurde Wurden, also, na, 100 Prediger wurden angeschrieben, ihren Predigtstil zu beschreiben. Und es gab im Grunde zwei Gruppen als Ergebnis. Eine Gruppe, die man als positiv einstellen bezeichnen kann, und eine negativ. Die haben das aber auch nicht so genannt. Die den negativen Predigtstil hatten, die haben eher davon geredet, dass sie einen korrektiven Predigtstil pflegen. Dass es ihnen also vor allen Dingen darauf ankommt, eben die Fehler in den anderen zu korrigieren, einen ermahnenden Predigtstil und so weiter. Aber im Grunde geht es um die beiden Dinge. Der erstere, der positive, richtet sich an die, die schon Christen sind, will sie ermutigen, will sie anspornen und will sie auch informieren, damit sie den richtigen Lebensweg gehen können. Der andere Stil, den wir als negativ hier bezeichnen, wendet sich vor allen Dingen an die Nichtmitglieder, die in der Versammlung sind. Er demonstriert die Irrtümer verschiedener Konfessionen und Religionssysteme und er deckt die Sünden im Wesentlichen auf und belässt es im Großen und Ganzen damit und fordert eben zur Abkehr von diesen Irrtümern auf. Dann wurden die Prediger der 48 Gemeinden nun hier gefragt, wie sie ihren Predigtstil einordnen. Es wurden ihnen also zwei kurze Artikel vorgelegt, in denen jeweils auf eine gut klingende Weise dieser Grundpredigtstil dargelegt wurde. Und 87, und jetzt haben wir nun hier wie das Ergebnis hier, der Predigtstil des Predigers, der Prediger in diesen 48 Gemeinden. Und da sehen wir, dass aus der ersten Gruppe 87% ihren Predigtstil als positiv ansehen, aus der zweiten Gruppe hingegen 81% als negativ und aus der dritten Gruppe, da sind es immerhin noch 75% als negativ. Wir sehen also, es ist statistisch außerordentlich bedeutungsvoll für das Wachstum einer Gemeinde, ob der Prediger seinen Predigtstil eher positiv oder eher negativ einsieht. Jetzt geht es weiter. Nun wurde natürlich die Überlegung angestellt, welchen Zusammenhang gibt es nun oder gibt es einen? Zu vermuten war es natürlich schon. Aber nun wurde das untersucht, gibt es einen Zusammenhang und welchen zwischen dem Predigtstil des Predigers und der Methode der Evangelisation, also Informationsübermittlung, manipulativer Monolog oder nicht manipulativer Dialog, gibt es den? Und das Ergebnis dieser Untersuchung, das sehen wir also hier. Wir haben also einmal oben wieder diese drei Modelle der Evangelisation und links haben wir den positiven oder negativen Predigtstil. Und das sehen wir ohne weiteres. Alle, die den nicht manipulativen Dialog probieren oder verwenden, alle 17 hier, hatten auch zugleich eine positive Methode. Während die Vertreter der anderen beiden Methoden der Evangelisation, also hier, die sind, die überwiegend, mit ganz wenig Ausnahmen, auch die sind, die den negativen Predigtstil bejahen und benutzen. Also diese beiden Dinge hängen zusammen. Wer den nicht manipulativen Dialog verwendet, ist auch immer, hat auch einen positiven Predigtstil. Und fast alle, die die beiden anderen Methoden benutzen, fast alle haben auch einen negativen Predigtstil. Das hängt also ganz eindeutig miteinander zusammen, wie wir hier sehen. Nun, die Rolle der Predigt, die Rolle der Predigt bei der Evangelisation ist nach der Einschätzung vieler Christen hier bei uns und in Amerika in den letzten Jahren zurückgetreten zugunsten, keins ist uns nichts Neues, der sogenannten persönlichen Evangelisation. Damit sind also eben Bibelgruppen, Bibelgespräche in Wohnungen, sogenannte Cottage Meeting, also Heimbibelstunden gemeint und ähnliches. Nun ist es aber interessant, nämlich die Ergebnisse nun hier dieser Forschung, die Befragungen der 3x 240 Personen, die bekehrt wurden, treu blieben oder das andere Drittel dann wieder abfielen oder gar nicht bekehrt wurden, aber vor allen Dingen der treu gebliebenen, die zeigen, dass der Predigt bei ihrer Bekehrung eine ganz wichtige Rolle zugekommen ist. Diese 720 Personen wurden nämlich befragt, danach wie die verschiedenen Methoden auf sie gewirkt haben. Und sie empfanden die Predigten als persönlich, und zwar als viel persönlicher als irgendeine andere Methode außer einem. Das Einzige, was sie als noch persönlicher empfanden als die Predigt, war ein ungestörtes persönliches Gespräch. Aber eine Heimbibelstunde, wo vor allen Dingen der, der zu ihnen gekommen ist, dann mit, wie soll ich es ausdrücken, mit einem Dia-Projektor hantiert hat zum Beispiel und also die ganze Zeit da also die Kabel entwirrt und einsteckt und dann klickt das und so weiter. Das wurde von den Befragten keineswegs als persönlich angesehen, sondern es wurde von ihnen als unpersönlich und als Störung empfunden. Sie empfanden den eher als Manipulator von irgendwelchen Geräten, als jemand, der zu ihnen kam und mit ihnen geredet hat. Also das Persönlichste war ein Gespräch zwischen zwei Personen. Aber das als nächstpersönlich Empfundene, das war schon die Predigt selbst. Und das hat doch allerhand Nachdenken unter uns allen hervorgerufen. Jetzt gebt mir mal einen kleinen Moment Zeit. Ich muss hier ganz schnell mal meine Papiere auseinanderbringen. Die sind mir nämlich durcheinander geraten. Bitte? Methoden der Evangelisation 6, 7, 8, 9. Ich sage mal, hier. Ja. So. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit und wir können deswegen noch ein wenig weitermachen. Kabel 11, jawohl. So, geht schon weiter. Dadurch habt ihr eine kleine Pause gehabt. Wir gehen jetzt auf einen Teil der Arbeit der Gemeinde ein, das hängt natürlich alles zusammen, und reden über evangelistische Methoden und deren Ergebnisse. Und fragen also jetzt, was haben diese Gemeinden, um die es hier geht, für evangelistische Methoden verwendet und mit welchem Ergebnis haben sie verwendet? Also Evangelisation oder Mission, egal wie wir es nennen wollen, ist ein Vorgang, wo also ein Christ einen anderen Menschen dahingehend beeinflusst, dass Christus in dem anderen Gestalt annimmt und dieser sich schließlich zu seinem Nachfolger, dazu entschließt, sein Nachfolger zu werden und sich mit der Gemeinde identifiziert. Das hängt ja zusammen. Und damit das geschieht, ist nach aller Erfahrung eine persönliche Beziehung zwischen einem Glied der Gemeinde und diesem, der nun missioniert werden soll, notwendig. Die 240 Bekehrten, die treu blieben, also aus dieser Vergleichsgruppe am Anfang von den 720, und die 240, die nach ihrer Bekehrung innerhalb eines gewissen Zeitraumes wieder abfielen, wurden gefragt, ob es in ihrem Leben während ihrer Bekehrung, vorher und nachher, zu einer Änderung in ihren freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Menschen gekommen ist. Also haben sie in dieser Zeit, in der sie sich innerlich und natürlich auch äußerlich, rein physisch, der Gemeinde genähert haben und dem Herrn genähert haben, haben sie da in ihrem Bekanntenkreis Veränderungen gemacht? Haben sie gewisse Kontakte und Freundschaften aufgegeben und dafür neue Beziehungen, neue Kontakte und Freundschaften mit Christen angeknüpft? Und auf einer Skala sollte das Ausmaß solcher Veränderungen in den Beziehungen, in den persönlichen Beziehungen während dieser Zeit festgestellt werden und ausgedrückt werden. Es wurde ein Punkt gegeben für jede Beendigung einer solchen Beziehung zu einem, der nicht Christ war. Also wenn diese Befragten, die 240, die sich bekehrt haben und treu blieben, und die 240 anderen, die sich bekehrt haben und wieder abfielen, wenn es also bei denen in dieser Zeit der Bekehrung so war, dass sie also irgendeine bestimmte Beziehung abbrachen zu einer Person, dann hat man hier einen Punkt auf der Skala ihnen gegeben. Pro solchen Abbruch einen Punkt. Und es gab einen weiteren Punkt für jede neue Beziehung, die sie zu einem Christen geknüpft haben. Es wird also durch diese Punkte sowohl das Abbrechen von Beziehungen mit Nichtchristen bewertet, wie auch das Aufnehmen von persönlichen Beziehungen zu Christen. Beides drückt sich hier aus. Außerdem musste nun aber beachtet werden, dass für beide Gruppen eine gleich lange Zeit gegeben war, in der diese Änderung geschehen konnte oder nicht geschehen konnte, eben, je nachdem. Und das war nicht bei allen 240 Abgefallenen der Fall, weil manche eben sehr bald abgefallen sind und man dann im Nachhinein ja gut sagen konnte, ja, bei den 240 Treugebliebenen, die haben ja ein ganzes Jahr gehabt, um neue Freundschaften zu knüpfen, und der ist ja nach 3 Monaten schon abgefallen. Der hätte sie vielleicht auch. Und das wurde also vermieden, damit es überhaupt aussagekräftig ist, diese Untersuchung, indem nur ein Teil der 240 verglichen wurde, die aber die gleiche Zeit vor und nachher doch positiv zur Gemeinde standen und zum Herrn, soweit man das wissen kann, sodass das Ergebnis wissenschaftlichen Verhältnissen standhält und aussagekräftig ist. Und das Ergebnis sehen wir hier auf dieser Sache. Hier haben wir also die Zahl der Änderungen nach diesem Punktsystem von freundschaftlichen Beziehungen nach der Bekehrung. Und mit Bekehrte, da meinen wir die 240 oder in dem Fall nur 50, die treu geblieben sind, und hier sind es 50, die wieder abgefallen sind. Und wir sehen, wie außerordentlich aussagekräftig die Ergebnisse sind. Wir haben bei den Bekehrten die Tatsache, dass es überhaupt niemand gab, der keine Veränderung seiner freundschaftlichen Beziehungen bei seiner Bekehrung hatte. Bei den Abgefallenen waren es 8. Das sind also 20%. Wir sehen, dass es bei den Bekehrten, treu gebliebenen Bekehrten, auch gar keinen gab, wo nur eine Person, nur ein Punkt war. Bei den anderen waren es 13. Und wir sehen, nicht einmal gab es jemand, wo es zweimal war. Da waren es 14. Und wenn er 14, 13 und 8 zusammenzählt, dann habt ihr schon mehr als die Hälfte. Und er erklärt also, dass ein wesentliches Moment dafür, dass diese Menschen wieder abgefallen sind, darin besteht, dass sie ihre früheren Beziehungen einfach weiterführten und dass damit auch die nichtchristlichen und antichristlichen Einflüsse und Gewohnheiten, die sie vorher hatten, nicht berührt worden sind. Und dass damit also diese engen Bindungen an die Welt, die da war, was immer das dann in ihrem persönlichen Sinne meint, in ihrem Leben, geblieben sind und umgekehrt. Nicht wahr? Ihr seht hier, die höchsten Zahlen 13, 12 und 12 sind bei einer großen Anzahl von Änderungen in den freundschaftlichen Beziehungen hier, die da gegeben sind. Was bedeutet das nun für die Praxis unserer Gemeindearbeit und überhaupt unserer Evangelisationsweise? Was ist nötig? Nötig ist, dass wir ganz gezielt, je mehr in der Gemeinde das mitmachen, je mehr das aufgeht und sie das bewusst begreifen, also und anwenden und mitmachen, dass wir also ganz gezielt Bemühungen machen, um solche Beziehungen zu schaffen und um unseren neuen Geschwistern und denen, die sehr nahe sind, zu helfen, dass sie Beziehungen, die für sie schädlich sind, abbrechen. Und zu der Zeit, da einer Christ wird, ist das am ehesten möglich, weil er ja auch von seiner ganzen Gefühlswelt her, von seiner Motivation her, am meisten dazu bereit ist. Die persönlichen Beziehungen eines Menschen, der Christ werden soll oder der es gerade geworden ist, mit einzelnen Christen, ist absolut notwendig, wenn es darum geht, dass dieser Mensch Christ wird und vor allen Dingen, dass er es bleibt. Ohne das geht es nicht. Wir haben gesehen, dass bei denen, die treu blieben, dass da kein einziger war, der ohne solche Veränderungen war oder auch nur mit wenig solcher Veränderungen. Da war kein einziger. Dagegen waren fast alle von denen, die wieder abfielen, in diesen Gruppen anzusiedeln, wo keine solche Veränderung war, wo keine persönliche Freundschaft sich gebildet hat. Und ich bin überzeugt, dass jeder von euch aus seinem eigenen Erleben in seiner eigenen Ortsgemeinde sofort, ohne lange zu denken, Beispiele dafür auch anwenden, sagen kann, sofort. Positive Beispiele wie negative Beispiele, leider auch. Die haben wir auch alle in Fülle gemacht. Und ich hoffe, wir lernen etwas daraus. Und das ist natürlich nicht immer einfach. Denn es ist ein Opfer, wenn ich zum Beispiel einem Menschen, der mir vielleicht zunächst gar nicht liegt, wenn ich dennoch also jetzt mich aufmache, mit ihm eine echte persönliche Beziehung aufzubauen. Da muss ich mich selbst geben. Wie Paulus ja selber sagt, er ist allen alles geworden. Das hat er nicht getan, weil er einen guten Maskenbildner hatte, nicht weil der ihm da also eine Rolle ins Gesicht malte, sondern Paulus hat sich geschenkt und hat es deswegen getan. Nun, in dieser Sache spielt das Alter jetzt, das wurde auch bewiesen, dass das durchschnittliche Alter bei zwischen dem Kontakt, also der Person, die gewonnen werden soll oder gewonnen wird, und der Mitarbeiter eine große Rolle. Jetzt wollen wir die Altersunterschiede sehen, die zwischen dem jeweiligen Mitarbeiter, der sich um so einen neuen Christen oder einen, der es werden soll, bemüht hat, und diesem, der bestanden hat. Also, bei den 240, die treu blieben, da war der Altersunterschied zugunsten des Mitarbeiters 11 Jahre und 3 Monate. Ne, Moment, die waren jünger, Verzeihung. Also der Altersunterschied bei denen, die treu blieben, war 11 Jahre und 3 Monate zwischen dem Mitarbeiter und dem, um den es ging. Bei den Abgefallenen, bei der anderen Gruppe, war der Altersunterschied, nun hört, 23 Jahre und 7 Monate. Und bei den Nichtbekehrten war der Altersunterschied noch größer, 25 Jahre und 11 Monate, also fast 26 Jahre. Das ist natürlich eine ganze Generation. In 47% der Fälle war der Mitarbeiter jünger als der, mit dem er gearbeitet hat. Und der Mitarbeiter war auch jünger als der Durchschnitt der Gemeinde. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so, auch bei uns, dass die Älteren einfach nachlässig werden, gerade in der persönlichen Evangelisation. Nicht alle Älteren, der Wilhelm schüttelt den Kopf, aber viele Ältere. Also in Graz ist das so. Wenn andere mitgebracht werden, dann von den Jüngeren. Leider. In 15% der Fälle waren sie beide etwa gleich alt und in 38% der Fälle waren die Mitarbeiter älter als die, die sie bekehren wollten. Aber wir haben gesehen, bei denen, die auf Dauer bekehrt wurden, war der Altersunterschied nur etwas mehr als 11 Jahre. Und da, wo es entweder dann wieder zur Untreue kam oder gar nicht erst zur Bekehrung, war er fast ein Vierteljahrhundert. Und das ist natürlich von Belang. Und daran sehen wir, dass wenn es überhaupt möglich ist, innerhalb der begrenzten Möglichkeiten, die wir haben in unseren kleinen Gemeinden, dann sollten wir doch versuchen, wenn also ein bestimmter Mitarbeiter, es kann ja auch eine Frau sein, zu einem bestimmten Kontakt geht, auf das Alter dabei ein wenig Rücksicht zu nehmen. Weil eben die Gleichaltrigen oder nur etwas verschiedenen grundsätzlich mehr erreichen können und dauerndere Ergebnisse haben, als wenn der Altersabstand so groß ist. Wie kommt das denn eurer Meinung nach?
Also es gibt in Deutschland irgendwo eine Untersuchung, dass im Augenblick unter den jüngeren Leuten die Frage nach dem Sinn des Lebens größer ist als bei den älteren Menschen. Das hat eine ganze Reihe Historien. Und von daher ist es auch verständlich natürlich, dass die Älteren, die ja im Prinzip kaum die Jüngeren ansprechen können. Wenn ich heute also irgendwo mit Schülern, wenn ich Schüler anrede, das sagen wir über 30, als das ist immer so. Aber meine Altersgenossen, die sind durch das Wirtschaftswunder und durch alles da so stark
verschlossen, ja.
So verschlossen, mit denen kann man kaum über diese Dinge reden. Ich meine, da ist die Statistik eben ein bisschen trügerisch, würde ich sagen.
Mhm. Jetzt noch etwas anderes, also bei unseren Ergebnissen haben, was jetzt zur sozioökonomischen Situation geht, also Einkommen, Berufsart und so weiter, bei 45% bestand zwischen Mitarbeiter und Kontakt ein Abstand von mindestens 2 Stufen. Wir haben das ja gestern genannt, also Oberklasse und höhere Mittelklasse, untere und so weiter. Irgendwie können wir ja die Stufen, müssen wir ja machen. Da bestand also ein Abstand von mindestens 2 Stufen. Bei den treu gebliebenen Bekehrten waren nur 20% verschieden, bei den nicht Bekehrten jedoch 68 und bei den abgefallenen 88. Also wenn also jemand zum Beispiel, der einen sehr qualifizierten Beruf hat, für den er studiert hat, der, sagen wir mal, meinetwegen Direktor ist in einem großen Werk, wenn der nun zu jemandem geht, einem Hilfsarbeiter, um den zu bekehren, dann besteht zwischen beiden ein Abstand im sozioökonomischen System oder in der Lage von 5 Stufen. Und bei 45% nun war ein Abstand von 2 oder mehr Stufen. Bei den Fällen aber, wo jemand bekehrt wurde und treu blieb, waren 80% gleich. Also es hat sich gezeigt, dass in 4/5 der Fälle, wo es zu einer wirklichen auf Dauer bleibenden Bekehrung kam, da waren die aus der gleichen Situation. Die hatten einfach viel gemeinsam. Altersmäßig waren sie sich näher und auch so waren sie sich näher und das trifft dann auch auf den Bildungsstand zu. Es hat sich also gezeigt, dass wenn der Mitarbeiter, der einen Menschen gewinnen will, ihm altersmäßig, bildungsmäßig und auch berufsmäßig nahe kommt, dann kann er mehr erreichen. Und das hat natürlich den Grund, weil es ja erst einmal diese persönliche Beziehung geben muss, weil es diesen Dialog geben muss, weil sie sich füreinander öffnen können. Und das fällt beiden leichter und ist manchmal überhaupt nur dann möglich, wenn eben diese Berührungspunkte da sind. Wie du eben schon gesagt hast, ein 17-Jähriger, der wird einfach nicht erwarten, dass ein 60-Jähriger oder was gar nicht. Wie du eben schon gesagt hast, ein 17-Jähriger, der wird einfach nicht erwarten, dass ein 60-Jähriger oder ich weiß gar nicht, wie alt du genau jetzt bist, aber das bist du sicherlich, oder bist du es gerade?
Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz, gut. Das also, der wird kaum zu dem eine Beziehung fühlen und er wird nicht erwarten, dass der Heinz ihm für seine Probleme in der Schule oder mit seiner Freundin oder was ihn gerade drückt, irgendwas Nennenswertes sagen könnte. Er könnte schon, aber der wird es nicht erwarten und wird ihn gar nicht anhören in den meisten Fällen.
Nicht annehmen.
Er will, ja, und nicht annehmen. Ja, ja.
Ich wollte sagen, es ist umgekehrt doch eigentlich genauso.
Sicher.
Wenn jemand älter ist, denkt sich, na was will das, warum der im Würstchen hier da schon über Gott und so weiter erzählt, dass man das erlebt.
Ja. Also ja, nur haben wir Eltern und sagen das mit Grund, während ihr Jungen euch irrt. Das ist wenn man das ganz objektiv sieht, natürlich muss man. Aber du hast natürlich recht, ne? Bitte? Nein, dafür. Aber ich mal noch eine. Ja.
Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass unsere ganze Erziehungswissenschaft in den letzten 40 Jahren diese Unterschiede hochgespielt hat. Diese Altersunterschiede.
Ja.
Und wir heute über diese Probleme reden, die im Prinzip so nicht vorhanden sein müssen und auch nicht sind, aber sie werden hochgespielt.
Das ist richtig.
Altersunterschiede hat es immer gegeben.
Ja, das ist richtig.
Und das ist, muss ja auch. Ja.
Aber ich meine, für die Praxis, für unser wirkliches Tun und Lassen, müssen wir mit der Gesellschaft eben umgehen, wie sie ist. Und ja, wie sie ist. Und die sind einfach da, diese Vorurteile und diese Sachen. Ob wir sie nun erklären können, warum sie da sind oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, sie sind da. Und wir müssen uns einfach nach den Verhältnissen richten. Ich war, wenn wir auf Karpfen fischen wollten, müssten wir die Köder nehmen, die den Karpfen schmecken. Auch wenn es uns viel lieber wäre, wir könnten den Karpfen eine Informationsschrift ins Wasser werfen, dass sie gefälligst sich an den Köder gewöhnen, der uns billiger kommt oder besser gefällt. Ich meine, wir müssen uns einfach nach den Realitäten richten, wie sie nun einfach gegeben sind. Hier brechen wir ab. Wir haben ja morgen noch eine Stunde und wir sollten es, so wie ich das überblicke, schaffen, dass wir das morgen sehr gut zu Ende bringen und dann noch eine Weile Zeit haben, zu einer Aussprache morgen. Ich brauche höchstens noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten und das hatte ich. Ich bin froh, dass es diesmal mit meiner Planung so ging und dann können wir dann das dann morgen noch fertig machen.